Vor wenigen Tagen, am Montag, den 28. Dezember, verkündeten die Außenminister von Japan und Südkorea eine Übereinkunft zur Regelung der Frage der ehemaligen sogenannten Comfort Women. Mit diesem euphemistischen Begriff bezeichnet man die schätzungsweise 100 bis 200.000 Frauen, die während des Asien-Pazifik-Kriegs 1932 bis 1945 versklavt worden sind, um japanischen Soldaten für sexuelle Dienste zur Verfügung zu stehen. 1991 war eine dieser Frauen, Kim Hak-soon, erstmals an die Öffentlichkeit getreten und hatte in einer Fernsehansprache ihre Geschichte erzählt und eine offizielle Entschuldigung und eine materielle Entschädigung von der japanischen Regierung gefordert. In den Folgemonaten und Jahren hatten sich hunderte weitere überlebende Frauen gemeldet und die Bewegung zur Unterstützung der Frauen wurde immer größer. Mit dem aktuellen Übereinkommen zwischen Japan und Südkorea scheint die jahrzehntelange Auseinandersetzung und der Kampf der überlebenden Frauen erfolgreich zu einem Ende gefunden zu haben, wie man zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung lesen konnte. Dennoch haben betroffene Frauen und ihre Unterstützerinnen am 30. Dezember vor der japanischen Botschaft in Seoul gegen dieses Abkommen demonstriert. Sie lehnen den Deal ab. Über die Hintergründe wollen wir jetzt mit Regina Mühlhäuser von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur sprechen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag auch.
Worum geht's bei diesem jetzt verhandelten Abkommen eigentlich?
Also es ist ein diplomatisches Abkommen und zentral darin sind drei Hauptpunkte. Das erste ist die Frage der Entschuldigung. Also Außenminister Fumio Kishida, der japanische Außenminister, sprach vor der Presse in Seoul von einer tief empfundenen Verantwortung der japanischen Regierung, die Würde und Ehre vieler Frauen massiv verletzt zu haben. So das Zitat in der Übersetzung. Und Südkorea hat diese Entschuldigung akzeptiert, die südkoreanische Regierung, als irreversibel. So, das war das Erste, die Frage der Entschuldigung. Der zweite Teil, in dem es in diesem Abkommen ging, war die Frage der materiellen Entschädigung. Japans Regierung bietet den Überlebenden jetzt umgerechnet 7,5 Millionen Euro Entschädigung an. Und der dritte Teil, neben Entschuldigung und Entschädigung, ist Erinnerung und Geschichtsschreibung. Nämlich genau im Austausch dafür, dass Japan sich entschuldigt und Entschädigungen zahlt, hat die südkoreanische Regierung jetzt zugesagt, das Thema auf der diplomatischen Ebene nicht mehr auf den Tisch zu bringen, es zum Beispiel nicht mehr bei den Vereinten Nationen zu thematisieren und sich auch für die Entfernung einer Bronzestatue einzusetzen, die nämlich steht vor der japanischen Botschaft in Seoul und die gedenken soll an diese ehemaligen Comfort Women. Und diese Statue eines sitzenden Mädchens hatten Überlebende und Aktivistinnen 2011 dort aufgestellt und die japanische Regierung fordert nun, dass sie entfernt wird.
Protestieren die Überlebenden und ihre Unterstützerinnen deswegen, also wegen diesem letzten Punkt, gegen das bilaterale Abkommen?
Ja, sie protestieren deswegen, aber sie protestieren nicht nur deswegen. Also es gibt tatsächlich an allen drei Punkten Kritik. Also generell vorweg kann man sagen, das Abkommen ist ein diplomatisches Abkommen. Es wurde über den Kopf der Betroffenen hinweg verhandelt. Und die Betroffenen und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer sind an keinem Punkt überhaupt in diesem Prozess involviert worden. Und dann kann man eben auch zu diesen drei einzelnen Punkten eine Menge sagen. Ich versuche mal ein paar Sachen deutlich zu machen. Erstens zum Thema Entschuldigung. Ich kann nun mal leider kein Japanisch, aber es ist ja eine sehr differenzierte Sprache. Es gibt viele unterschiedliche Worte für Entschuldigung. Es gibt unterschiedliche Worte für Verantwortung. Und japanische Kolleginnen haben mir erklärt, dass diese nun nach monatelangen Verhandlungen zustande gekommene Formulierung nicht hinreichend sei. Also der japanische Außenminister hat gesprochen von einer tief empfundenen Verantwortung der japanischen Regierung, die Würde und Ehre vieler Frauen massiv verletzt zu haben. So diese Verwendung der, also diese Formulierung der tief empfundenen Verantwortung muss nicht unbedingt gleichbedeutend sein mit einer tatsächlichen Verantwortung. Das heißt, die japanische Regierung, wenn ich das richtig verstanden habe, kann sagen, sie übernimmt Verantwortung, weil den Frauen Frauen unstrittig Schlimmes während des Kriegs widerfahren ist. Sie gibt damit aber nicht notwendig zu, dass sie als historischer Akteur, also die damalige japanische Regierung, auch tatsächlich verantwortlich war für das Geschehen. So, und damit bleibt die Beteiligung der japanischen Regierung und der japanischen Armee an der Organisation dieser sogenannten Comfort Stations wiederum, also ein erneutes Mal im Dunkeln. Und das ist ja immer schon der Kritik, ein Kritikpunkt, ein zentraler Kritikpunkt gewesen, dass letztlich diese Verantwortung immer verleugnet wird. Und wenn es überhaupt zugegeben wird, gesagt wird, ja, das waren eben private Firmen, die diese Frauen, die diese Bordelle organisiert haben, diese Zwangsbordelle und Handelsleute, und die japanische Regierung hatte damit nichts zu tun. Das stimmt auch in gewisser Weise, weil japanische Firmen und Handelsmenschen damit beteiligt waren, aber die japanische Regierung, der japanische Kaiser und die Armee waren eben auch beteiligt, wie Historiker wie Yuki Tanaka oder Yoshimi Yoshiaki nachgewiesen haben. So, darüber hinaus hat der japanische Außenminister auch davon gesprochen, dass die Ehre und die Würde der Frauen verletzt worden sei. Auch hier zeigt sich, dass die Entschuldigung den Kern des Problems eigentlich verfehlt. Denn es geht nicht um Ehre. Vergewaltigung ist kein Ehrdelikt. Es ist ein Gewaltverbrechen und eine Straftat. So, und dieser Kern der damaligen Verbrechen gegen Frauen und Mädchen wurde von Japan auch 70 Jahre später bis heute nicht anerkannt. Nach wie vor wird hier immer noch von einem Ehrverbrechen geredet. Dann der nächste Punkt. Auch hier gibt es Kritik, gibt es kritische Punkte. Es zeichnen sich Probleme ab, nämlich der Punkt der materiellen Entschädigung. Die japanische Regierung will nicht mit den betroffenen Frauen selbst in Kontakt treten, um diese Entschädigungsgelder zu zahlen. Vielmehr ist der Plan, so wie er jetzt veröffentlicht worden ist, dass das Geld in einen Fonds eingezahlt wird, den die südkoreanische Regierung verwalten soll. Das heißt, letztlich wird die politische Frage, die ja in der japanischen Verantwortung liegt, nämlich mit den Frauen in Kontakt zu treten und zu entscheiden, wer bekommt eigentlich wie viel Geld, nach welchen Kriterien, diese eigentlich japanische Verantwortung, das Geld dann auch zu übergeben mit der entsprechenden Symbolik, wird an die südkoreanische Regierung abgewälzt. Japan entzieht sich hier der Verantwortung. Dazu kommt dann natürlich, dass es überlebende Frauen und ihre Nachkommen ja nicht nur in Korea, sondern auch in anderen ehemaligen Kriegsgebieten gibt. Also nicht nur in Südkorea, auch in Nordkorea, darüber hinaus aber auch in China, auf den Philippinen, in Myanmar, also dem damaligen Burma, in Thailand, in Vietnam, in Malaysia, in Taiwan auch, in Osttimor, in Indonesien und ja auch tatsächlich in den Niederlanden. Also damals war Indonesien niederländische Kolonie und deswegen zum Teil auch niederländische Frauen und Mädchen, die in Indonesien lebten, betroffen. Diese ganzen Frauen aus den anderen Ländern kommen in diesen bilateralen Entschädigungsvereinbarungen gar nicht vor. Auch das wird kritisiert und Taiwan hat bereits verlauten lassen, dass sie und der taiwanesische Unterstützerinnenverband der Frauen dort hat auch verlauten lassen, dass sie sich auch noch an Japan wenden werden jetzt im Zuge dieses oder im Nachgang dieses Abkommens zwischen Japan und Südkorea. So, und dann zum dritten Punkt, Erinnerung und Geschichtsschreibung. Japan fordert im Grunde genommen einen Schlussstrich, also dass damit jetzt dann das Thema mit diesem Abkommen ein für alle Mal vom Tisch ist. Also, und das wird am deutlichsten ja symbolisiert in dieser Statue, die eben die Überlebenden und ihre Unterstützerinnen 2011 vor der japanischen Botschaft in Seoul aufgestellt haben. Die südkoreanische Regierung hat zugesagt, dass sie sich dafür einsetzt, dass diese Statue abgebaut wird. So, es handelt sich um eine Bronze, manche von euch haben das vielleicht schon mal gesehen, um die Bronze eines sitzenden jungen Mädchens, die eben die vielen Frauen und Mädchen, die vielen Mädchen und jungen Frauen symbolisieren soll, die darauf warten auch oder deren Leben quasi in der Warteschleife, die entweder gestorben sind während des Zweiten Weltkriegs noch oder deren Leben eben komisch auf einem Stuhl nebenbei in einer Warteschleife gewesen ist und die darauf auch warten, dass Japan Verantwortung übernimmt. So, Die südkoreanische Regierung hat, wie gesagt, zugesagt, dass auf die Betroffenen, die NGOs und die Gesellschaft einzuwirken, diese Statue abzubauen. Das Korean Council for the Women drafted for military sexual slavery by Japan, wir nennen es kurz Korean Council, das ist quasi die NGO, die in Unterstützung für die betroffenen Frauen arbeitet, die hat zum Beispiel die Frage jetzt ins Leben gerufen, wie das überhaupt machbar sei, weil es keine Statue sei, die irgendjemandem gehört, sondern die quasi ein Teil der koreanischen Geschichtsschreibung ist und der koreanischen Gesellschaftsgeschichte. Und es wurden Umfragen gemacht, demnach ungefähr 70% der Bevölkerung dafür sind, die Statue stehen zu lassen. So, und ich finde, man kann schon sagen, also wenn es Japan, also man muss ja sagen, okay, es gibt hier, erstmal macht die japanische Regierung aus ihrer Perspektive, so wie sie sich die letzten 20 Jahre verhalten hat, ziemlich viele Zugeständnisse. Also es gibt jetzt in gewisser Weise eine Entschuldigung, es gibt eine Bereitschaft, Entschädigungsgeld zu bezahlen. Wenn es aber Japan darum gehen würde, sich ernsthaft diesem Thema anzunehmen, jetzt nach 70 Jahren, dann müssten sie eben auch die Konsequenz ziehen, wie eigentlich in Zukunft damit umgegangen werden kann, wie in Zukunft auch erinnert werden kann. Stattdessen meldet aber die Japan Today am 31. Dezember, die japanische Regierung habe angekündigt, der Entschädigungsfonds würde erst dann ins Leben gerufen, wenn die Statue tatsächlich abgebaut sei. Also eine Art von Erpressung. Erst wenn dieses Symbol weg ist, erst dann richten wir überhaupt diesen Entschädigungsfonds ein. Das zeigt, dass es bei diesem Abkommen eben letztlich nicht um das Thema sexuelle Gewalt im Krieg geht und die Aufarbeitung dessen. Und es zeigt eben auch, dass es letztlich nicht um die betroffenen Frauen und Mädchen geht.
Worum geht es dann?
Worum geht es dann? Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Und ich bin auch keine Expertin für die Region. Aber dass sich Japan und Südkorea auf diese Einigung überhaupt eingelassen haben, scheint vor allem wirtschaftlichen Interessen geschuldet. Also in den letzten 4 Jahren alleine ist der bilaterale Handel zwischen Japan und Südkorea um 20 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Südkorea leidet unter steigender Jugendarbeitslosigkeit und auch in Japan stagniert die Wirtschaft ja schon sehr lange und auch dort gibt es hohe Jugendarbeitslosigkeit. Insofern ist diese Wirtschaftsfrage bestimmt ein Faktor, der hier eine große Rolle spielt. Es ist auch ein militärisches Thema in der Region und auch im Interesse des gemeinsamen Alliierten, nämlich den USA. Die USA haben tatsächlich 75.000 Soldaten, also rund die Hälfte ihrer Auslandstruppen in Japan und in Südkorea stationiert. Und man kann ja in der Region tatsächlich sehen, einerseits agiert China zunehmend selbstbewusster, andererseits hat Nordkorea weiter Ambitionen als Atommacht, kündigt diese jedenfalls regelmäßig an. Und insofern sind trilaterale Militärkooperationen zwischen den USA, zwischen Japan und Korea eben erscheinen in dieser Art von politischem Zusammenhang wichtig. Harmonische Beziehungen zwischen Japan und Korea werden thematisiert als Schlüsselfaktor zur Stabilität in der Region. Und insofern scheint es ein außenpolitisch wichtiges Abkommen für beide Länder zu sein. Ich kann das jetzt, will das an dieser Stelle gar nicht beurteilen, aber man muss eben sagen, es findet einfach auf dem Rücken der betroffenen Frauen statt. Wir kennen heute noch 46 Überlebende, also es waren ein paar hundert, von denen sind aber die allermeisten inzwischen gestorben. Die meisten von denen, die heute noch leben, leben in Südkorea und eine von ihnen ist Lee Yeon-soo. Und Lee Yeon-soo kritisiert zum Beispiel, dass Japan eben hier nicht direkte offizielle Entschädigungen zahlt, sondern sie empfindet diesen Fonds als eine humanitäre Hilfe. Und sie hat gesagt, auf einer Pressekonferenz, wir werden weiter dafür kämpfen, dass Japan auch juristisch seine Verantwortung übernimmt. Also hier nochmal wieder das Moment, es geht tatsächlich um die Anerkennung einer Straftat, um ein Unrechtsbewusstsein. So. Und würde das heute passieren, dann kann man ja sagen, nach dem Völkerstrafgesetzbuch heute ist sexuelle Gewalt tatsächlich als Kriegsverbrechen, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als als Teil des Genozids kann es auf unterschiedliche Weise verurteilt werden. Aber auch damals, auch 1945, war es schon eine Straftat, wie Frauenorganisationen während eines Tribunals, eines symbolischen Tribunals, was 2000 in Tokio stattfand, ja auch deutlich gemacht haben. Und damals wurde quasi der japanische Kaiser verurteilt, wurde symbolisch hohe Militärs verurteilt, hohe japanische Militärs. Und damals sind eben viele hundert Frauen, die anwesend waren, in diesem Saal aufgestanden und haben geklatscht. Und es war wirklich ein ganz sehr bewegendes historisches Moment. Und es ist schon toll, finde ich, heute jetzt zu sehen, dass es eben nach wie vor Frauen gibt wie Li Yongsu, die sagen, so und das, so kann es nicht gehen, das kann nicht die Lösung sein, dieses bilaterale Abkommen, an dem wir überhaupt gar nichts zu melden haben, das wollen wir nicht. Es geht nicht um das Geld.
Dann sage ich vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass wir auch weiter über das Thema berichten werden, beziehungsweise dass sich aktuelle Sachen auch auf unserem Blog revolte.blogsport.eu wiederfinden lassen.